Hallo Leo Knauf.
Hi.
Stellen Sie sich doch gerne erstmal vor, am besten in 3 Sätzen.
Ja, mein Name ist Leo Knauf. Ich kandidiere hier im Wahlkreis 92, das ist Bielefeld-Mitte, Gadderbaum und Schildische. Ich studiere eigentlich hier auch an der Uni Bielefeld, Lehramt, Fächer sowie Englisch. Ehrenamtlich engagiere ich mich darüber hinaus im Stadtrat, bin da insbesondere zuständig für die Themen Jugend, also Kita und auch Digitalisierungspolitik, Verwaltungsdigitalisierung.
Sie haben sich schon mit 15 politisch engagiert, habe ich gelesen. Warum sind Sie politisch aktiv und was hat Sie politisiert?
Damals bin ich zurückgekommen aus einem Auslandsjahr mit 15, habe dann mein Abitur angefangen, hier direkt auch nebenan am Oberstufenkolleg. Und dann angefangen, mich zu engagieren in der Schülervertretung. Mir hat vieles nicht gefallen, so Digitalisierung insbesondere. Super brennendes Thema mit irgendwelchen alten PCs, die auch nicht richtig hochfuhren. Die Bildschirme waren Schrotti. Und einiges kann man auch in der Schule, in der Schülervertretung verändern. Aber für die großen Megatrends und die Veränderungen, die in den Schulen auch umgesetzt werden müssen, setzt halt eben die Politik die Rahmenbedingungen. Und dann habe ich halt angefangen mit 15, bin ich dann das erste Mal so zu so Treffen von den jungen Liberalen gegangen, wurde da auch herzlich aufgenommen und bin dann irgendwann, kurz nachdem ich 16 wurde, auch dann in die FDP eingetreten und habe mich dann da auch vermehrt engagiert.
Jetzt möchte ich auch direkt zum ersten großen Thema kommen, und zwar dem Schwerpunkt studentische Themen, und zwar die Studienfinanzierung. In eurem Wahlprogramm steht, dass ihr die Zusammenarbeit mit nach Kriterien ausgewählten Portalen, die über Studienfinanzierungsmöglichkeiten informieren, ausbauen möchtet. Über welche Studienfinanzierungsmöglichkeiten soll denn dort informiert werden?
Also ich denke, es geht hauptsächlich um BAföG. Da muss man aber sagen, dass da natürlich nicht die Landesebene, also wir reden jetzt hier natürlich immer über landespolitische Themen. Für BAföG, Bundesausbildungsförderungsgesetz, ist aber natürlich die Bundesebene hauptverantwortlich. Da hat ja jetzt auch die Bundesbildungsministerin von der FDP, Bettina Stark-Watzinger, hat jetzt ja auch angekündigt, dass sie da jetzt in eine Reform reingehen wird, um BAföG unbürokratischer zu machen, um mehr Leuten den Zugang zu BAföG zu ermöglichen. Da ist die Bundesebene, ist da natürlich hauptsächlich für zuständig. Da arbeiten wir dran und natürlich müssen wir dann auch auf der Landesebene gucken, weil die Hochschulen halt eben in der Trägerschaft des Landes sind, beziehungsweise nicht in der Trägerschaft, aber in der Verantwortung des Landes liegen, dass wir dort die Sachen, die im Bund passieren, möglichst einfach vermitteln, den Studenten zugänglich machen. Das heißt natürlich zum einen, dass das Land informiert über Portale, wie man am besten den BAföG-Antrag stellt, wo genau man den stellt, aber heißt natürlich auch, dass in den Hochschulen, hier haben wir zum Beispiel ja auch vom AStA die BAföG-Beratung, dass solche Dinge halt eben auch gewährleistet werden.
Das heißt, obwohl BAföG eine Bundesangelegenheit ist, wollt ihr auf Landesebene Portale dafür nutzen, mit denen ihr dann nochmal informiert? Aber worüber wird denn da genau informiert, was ich nicht auf der Seite des Bundes nachlesen kann?
BAföG ist halt einfach super kompliziert. Muss man ganz einfach, also jeder, der schon mal einen BAföG-Antrag gestellt hat, weiß, dass man da das Gehalt vom fünfjährigen Bruder irgendwie angeben muss. Ja, und ich glaube, die Bundesregierung, CDU-Regierungsbeteiligung seit 16 Jahren bis vor wenigen Monaten, da wurde einiges verschlafen, nicht zukunftsfähig gemacht. Und bis wir das aufgeholt haben auf der Bundesebene, muss dann natürlich das Land auch gucken, dass es das so einfach wie möglich macht, das halt eben für alle Menschen zugänglich zu machen. Ja.
Du also sagst es,
die Barrieren mindern.
Ja. Ja, du sagst es, BAföG ist kompliziert. Es gibt jetzt so aktuellen Trend. 2020 gab es einen Boom bei den Studienkrediten. Immer mehr Menschen haben Studienkredite aufgenommen. Als Grund wird auch angeführt, dass da das Vermögen der Eltern zum Beispiel auch nicht berücksichtigt wird. Findest du diesen Trend grundsätzlich begrüßenswert, dass sich Studierende verschulden für ihr Studium?
Nein, ich setze mich für ein elternunabhängiges BAföG ein. Man muss aber natürlich auch sagen, dass das BAföG ja auch eine Art der Verschuldung ist, auf eine gewisse Weise, weil man ja einen Teil davon zurückzahlen muss, finde ich. Aber so wie es jetzt umgesetzt ist, sehr, sehr zumutbar. Also mein Vater zum Beispiel hat selber studiert mit BAföG. Seine Eltern waren auch sind nicht auf Rohren gebettet gewesen, um es mal so zu sagen. Und er meinte immer, er hat jetzt auch nicht die Millionen verdient, aber er meinte immer, das hätte man dann sehr, sehr gut zurückzahlen können neben dem Job. Das wäre sehr, sehr gut möglich gewesen. Ich glaube, dass wir da einen ganz guten Weg fahren, so wie das jetzt ist. Wir müssen nur halt dahin hinkommen, dass es elternunabhängig wird und dass es unbürokratischer wird. Und das ist durch die Elternunabhängigkeit zu einem großen Teil schon gewährleistet. Ja, der Großteil des bürokratischen Aufwands kommt ja auch dadurch, dass man diese 20.000 Angaben da machen muss über Dinge, die letztendlich aus meiner Sicht komplett irrelevant sind.
Ich habe noch was anderes mitgebracht aus eurem Wahlprogramm. Und zwar schreibt ihr zur Stärkung der politischen Partizipation und Selbstbestimmtheit über die Kosten ihres Studiums.
Was jetzt kommt.
Ja, das dachte ich mir. Entwickeln wir die bisher bestehende verfasste Studierendenschaft zu einer selbstbestimmten Studierendenschaft. Der letzte Satz. Künftig werden wir Studierende so nicht bei der Immatrikulation an der Universität Zwangsmitglied, sondern über ein souveränes Opt-in-Verfahren Mitglied der Studierendenschaft. Studierende sind aktuell automatisch Mitglied der Studierendenschaft und damit auch automatisch wahlberechtigt. Sie wollen ihnen dieses Wahlrecht jetzt entziehen und durch ein Opt-in-Verfahren ersetzen und sprechen dann von Stärkung der politischen Partizipation. Helfen Sie mir mal dabei, das zu verstehen.
Letztendlich muss man sich die Gesamtsituation angucken. Wie ist denn überhaupt die Wahlbeteiligung für das Studierendenparlament?
Ja? Naja, aber die wird ja nicht besser dass sie den Wahlrecht,
dass das System insgesamt so gerechter wird. Weil, wenn ich mit meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen rede, ich engagiere mich ja selber auch hochschulpolitisch hier an der Universität. Ich bin bei der liberalen Hochschulgruppe engagiert, bin Kassenprüfer des AStA hier und bin sitze auch in der Forschungskommission der Uni. Wenn ich mit meinen Kommilitonen darüber rede, die fragen, Stupa, Studierendenparlament, was ist das überhaupt? Ja. Die haben gar keine Ahnung, worum es da geht. Und das spiegelt sich auch in der Wahlbeteiligung wieder. Ja, wir haben letztes Mal, meine ich, nicht mal 4% gehabt an Wahlbeteiligung. Und lassen Sie mich den Punkt zu Ende machen, bitte. Diese 4% entscheiden, und das sind linksradikale Kräfte, die dann die Mehrheit haben im Studierendenparlament. Das muss man ganz klar so sagen. Uni Links, die größte Gruppe.
Und deswegen wollen Sie den Studierenden das Wahlrecht entziehen?
Die Studierenden können das Wahlrecht natürlich wahrnehmen, wenn sie es denn möchten. In unserem Wahlprogramm steht drin, Opt-in-Verfahren. Wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte gerne an der selbstbestimmten Studierendenschaft teilnehmen, dann können die Menschen das natürlich sehr, 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 sehr gerne machen. Aber man muss auch einfach sagen, hier in Bielefeld an der Uni, die größte Gruppe ist Uni Links, die haben auf ihrer Website draufstehen, dass sie den Parlamentarismus ablehnen. Das ist verfassungsfeindlich. Und ich werde, ohne dass ich irgendwas dagegen tun kann, als Student, ich persönlich, werde dazu gezwungen, diese Einrichtungen zu finanzieren. Die linksradikalen Spielereien von irgendwelchen Studenten werde ich gezwungen zu finanzieren mit meinem Semesterbeitrag. Und das halte ich für ungerecht. Und echte Partizipation heißt auch, dass ich selbstbestimmt partizipieren kann und dass ich nicht gezwungen werde, Dinge zu finanzieren, die verfassungsfeindlich sind, die radikal sind und die ich auch nicht ändern kann, weil diese linksradikalen Gruppen das viel höhere Mobilisierungspotenzial haben. Die kriegen dann ihre 200-300 Leute zusammen.
Herr Knauf, wenn Sie auf Bundesebene das Wahlrecht entziehen würden, würden Sie niemals von Stärkung der politischen Partizipation sprechen. Und Sie würden auch sagen, dass das ja eine Hürde aufbaut, wenn Sie jetzt ein Opt-in-Verfahren haben, dafür, dass ich den Bundestag zum Beispiel wählen darf. Sie haben angesprochen, die Wahlbeteiligung ist niedrig. Wieso glauben Sie, dass die Wahlbeteiligung höher wird, wenn Sie den Menschen, den Studierenden, erstmal das Wahlrecht entziehen und die sich das erstmal über einen Antrag oder was auch immer erstmal erwerben müssen? Das ist ja noch eine größere Hürde. Dann wählen ja noch weniger Menschen.
Ich glaube, Partizipation heißt nicht unbedingt, wenn wir sagen, wir wollen hinkommen zu einer Uni, die demokratisch ist, die demokratisch legitimierter ist. Ich glaube, Partizipation muss nicht unbedingt heißen, dass die Wahlbeteiligung bei 80% liegt. Das ist schön, das wünschen wir uns natürlich alle. Ja, aber Partizipation oder Selbstbestimmung heißt in dem Fall auch, ich als Student entscheide selber für mich individuell, will ich an diesem Zirkus teilhaben oder möchte ich es nicht? Und das ist für mich auch ein Stück Partizipation, wenn ich auch entscheiden kann, mich da rauszuziehen.
Dieser Zirkus, von dem Sie sprechen, ist aber auch die Finanzierung des Mensaessens, ist die Finanzierung des Semestertickets.
Ich glaube, da findet man andere Wege, ohne linksradikale Gruppen zu finanzieren. Ich glaube, das ist möglich.
Na gut, wenn man die Mitglieder der verfassten Studierendenschaft nicht hätte, würden sich diese Dinge ja nicht finanzieren. Das finanziert sich ja über die Mitgliedsbeiträge der verfassten Studierendenschaft. Erklären Sie mir mal, wie sich die Mensa oder überhaupt das gesamte Studierendenwerk, all die Angebote, die das Studierendenwerk hat, die BAföG-Beratung, von der Sie gerade gesprochen haben, wie finanziert sich das ohne die Semesterbeiträge der Studierenden?
Wenn man sich mal anguckt, wie viel zahlen wir im Moment Semesterbeitrag, irgendwie 350 Euro, davon gehen ungefähr 60 Euro an das Studierendenwerk. Ich glaube, dass wenn man diese 60 Euro pro Studierenden auf die Mensaessen umlegt, dass sich das sehr, sehr wohl finanzieren könnte. Ich glaube, da findet man andere Wege und schafft es somit, dass wir nicht als Studenten, als Studentinnen und Studenten linksradikale Strukturen mitfinanzieren. Das ist für mich einfach so indiskutabel, dass das für mich notwendig ist, dieses Opt-in-Verfahren bei der verfassten Studierendenschaft.
Sie sprechen von linksradikal, aber Sie wissen ja auch, dass die Uni links gewählt wurde. Ne? Das ist ja ein demokratisches Verfahren. Die wurden gewählt. Also
genau, von
stört sie das, dass die Studierenden diese Parteien wählen, dass sie links wählen, dass sie nicht liberal wählen? Ich weiß, dass nur sehr wenig Liberale im Moment in diesem Stupa sitzen. Ist das Ihnen so ein Dorn im Auge?
Also wir haben bei der letzten Wahl haben wir 8%, bei der Wahl davor hatten wir 12. So wenig ist das auch nicht. Man muss aber sagen, Uni links, die kriegen dann halt 25% von nicht mal 4% der Studierenden. Ja, das ist ein unglaublich geringer Anteil. Nicht mal 1% der Studierenden hat diese, in Anführungsstrichen, stärkste Gruppe im Studierendenparlament gewählt. Aber die dürfen mit diesen, zusammen mit noch weiteren linksradikalen Gruppen, die sie sich dann dazu holen, dürfen die dann entscheiden, was mit dem Semesterbeitrag passiert.
Welche anderen linksradikalen Gruppen gibt es da noch?
Also ich muss zum Beispiel an das FEM, an die feministische Liste muss ich da zum Beispiel denken.
Die sind für Sie linksradikal?
Die haben durchaus da auch Tendenzen bei sich da drin. Und natürlich ist es so, dass in den anderen hochschulpolitischen Gruppen, bei Uni Links, finde ich, kann man es halt einwandfrei zeigen, dass das linksradikale Verfassungsfeinde sind. Da bin ich überzeugt von. Bei den anderen gibt es da aber natürlich auch Tendenzen. Wir sind eine linke Uni. Ja, das würde ja auch niemand abstreiten, auch im Studierendenparlament, dass sie linksradikal sind. Das sagen die ja auch von sich heraus auch stolz. Ja, also das ist so der Stand, bei dem wir im Moment sind in der ganzen Angelegenheit.
Eine Frage habe ich zu dem Thema noch. Ihre Partei ist die immer für Bürokratieabbau ist. Jetzt bürden Sie der verfassten Studierendenschaft mit diesem Opt-in-Verfahren aber zusätzliche Bürokratie auf, zusätzliche Verwaltung auf. Mehraufwand ist also okay, solange es nicht Institutionen tragen müssen, die Ihnen lieb sind, oder?
Mehraufwand ist okay, wenn es die Freiheit des Individuums stärkt.
Das heißt, dass der AStA und die Studierendenschaft dann einen enormen Mehraufwand haben, das finden Sie berechtigt, weil...
Also wenn man sich mal anguckt, wenn ich mich immatrikuliere, muss ich so viele Zettel ausfüllen. Ja,
das wenn ist ich ja dann, auf Seiten der Studierenden, dann, aber die Studierendenschaft, die Verfasste, die muss diese Zettel dann ja auswerten. Das muss sie bisher ja jetzt nicht.
Es ist so, dass wir auch als liberale Hochschule, wenn ich jetzt diesen Rollenwechsel kurz machen darf, haben wir auch viele Vorschläge gemacht, wie man die Bürokratie auch im allgemeinen Studierendenausschuss, im AStA auch reduzieren kann. Ja, gerade bei der Buchführung haben wir da angeregt, dass wir umsteigen von einem analogen Buchungssystem, wo sich die Ordner nur so häufen oben im AStA. Sekretariat, umzusteigen auf ein komplett digitales Buchungssystem. Ja, wir machen da viele Anregungen, das da zu reduzieren. Auf der anderen Seite sagen wir da, das ist uns so wichtig, da können wir diesen einen Zettel den Leuten aufbürden, gerade weil das ja dann sicherlich auch nicht von einem genutzt werden wird. Und das ist ja auch der Sinn.
Okay, dann kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar der Weiterbildung an Hochschulen. Im Koalitionsvertrag werden Microdegrees erwähnt. Das war auch schon mal der Fall, 2017, glaube ich, da waren es noch Nanodegrees. Das ist auch eine Idee, die von der FDP getragen wird. Was halten Sie persönlich von Microdegrees oder Nanodegrees?
Also ich glaube, dass das sinnvoll sein kann, wenn wir über die Weiterbildung reden. Muss es nicht immer ein zweites Masterstudium, ein MBA oder sowas in der Art sein. Da kann Weiterbildung auch in einer niedrigschwelligeren Form, in einer unaufwendigeren Form möglich sein. Ich halte das für sehr sinnvoll, ja.
Wir bleiben mal beim Thema digitale Lehre. Sie wollen dem Hochschulfreiheitsgesetz ein Update geben, heißt es im Wahlprogramm, um digitale Lehre zu fördern. Wieso ist das mit dem aktuellen Hochschulgesetz nicht möglich und was wollen Sie deshalb an dem aktuellen Hochschulgesetz ändern?
Ich muss sagen, konkret, was jetzt da in der Novelle geplant ist, bin ich überfragt. Ich weiß aber auch, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt in die Pandemiezeit zurückgucken, dass es da einige Regelungsprobleme gab, dass viele Hochschulen unsicher waren, was dürfen wir machen, was dürfen wir nicht machen. Und dann haben wir mit der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung, haben wir dann Rechtssicherheit geschaffen in Nordrhein-Westfalen als Landesregierung. Das wurde von der Hochschulrektorenkonferenz auch wirklich gelobt, dass das Land NRW da die Rechtssicherheit geschaffen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann in eine ähnliche Richtung geht, dass man halt einen Rechtsrahmen für neue digitale Formate schafft, die bislang auch nicht so gedeckt waren von den aktuellen Rechtsnormen. Und ich glaube, das geht dann in so eine Richtung, die Forderung im Wahlprogramm.
Aber das verwirrt mich als Studierender selbst jetzt immer so ein bisschen, weil es gab ja Online-Prüfungen und es gab Online-Lehre und das hat ja alles funktioniert.
Im Corona-Semester jetzt.
Im Corona-Semester. Ja, genau. Und jetzt bräuchte es quasi eine Novelle dieses Gesetzes, damit man dann...
Nein, weil das im Moment nur in einer Verordnung festgeschrieben ist. Das hat einen anderen Rang in der Legislative. Eine Verordnung wird ja einfach nur vom Ministerium wird die ausgestellt. Und wenn wir da sagen, wir wollen das, was wie Sie schon richtig sagen, jetzt so sinnvoll geklappt hat und auch wirklich funktioniert hat. Ja, hybride Veranstaltungen sind super genial. Ich finde das ganz toll. Wenn ich manchmal einen Termin habe, schalte ich mich einfach vielleicht auch von unterwegs rein oder so. Und wenn ich halt an dem Tag in der Uni bin, gehe ich halt hin. Was so gut funktioniert hat, wollen wir halt weiterführen. Nicht nur als Verordnung, sondern das Ganze halt eben auch mit einem Update des Hochschulgesetzes eben auch wirklich fest verankern.
Der Wissenschaftsrat hat vor ein paar Tagen gefordert, dass es weniger benotete Prüfungen und auch weniger Prüfungen insgesamt geben soll. Sind Sie da der gleichen Meinung?
Ich bin dem grundsätzlich sehr, sehr positiv, stehe ich dem gegenüber. Ich glaube aber auch, dass das die Hochschulen, die Fachschaften für den einzelnen Studiengang beurteilen müssen. Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel Dinge wie ein Praktikum in der Biologie, das ist schwierig zu ersetzen mit einer unbenoteten Leistung. Oder da ist sicherlich eine Prüfung sinnvoll in anderen Studiengängen. Wie gesagt, ich stecke jetzt auch nicht drin. Ne? Ich kann Ihnen jetzt keine 20 Beispiele nennen, wo es sinnvoll ist und wo es nicht sinnvoll ist. Das wissen die Fachschaftsräte am besten, das wissen die Professorinnen und Professoren am besten. Und da sollten wir halt eben die Verantwortung hingeben. Grundsätzlich bin ich aber auch persönlich, habe ich auch aus meinem Studium die Erfahrung gemacht, das kann sehr, sehr sinnvoll sein. Und das ist ja auch was ich mit einer größeren Forderung von uns als FDP jetzt auch hochschulpolitisch verbindet, Hochschulfreiheit. Dass wir sagen, wir wollen den Hochschulen vor Ort die Freiheit geben, die Dinge selber zu regeln, weil wir eben dort die Kompetenz sehen, weil wir sehen, die Menschen vor Ort wissen am besten, was ist am besten für meine Studierenden, was ist am besten mit den Rahmenbedingungen, die ich hier bei mir vor Ort habe.
Sie studieren ja selbst an der Uni Bielefeld. Was würden Sie sich denn für konkrete Änderungen wünschen?
Also, ich glaube persönlich, dass wir gucken müssen, welchen Modus finden wir jetzt nach der Corona-Pandemie. Ja, wir hatten jetzt diesen Ausnahmezustand 2 Jahre lang. Welche Learnings nehmen wir daraus mit? Haben ja eben schon drüber geredet. Online-Formate wurden erprobt, Online-Klausuren, Online-Seminare, Online-Vorlesungen. Was sozusagen uns so einen Digitalisierungsschub gegeben hat, was wir irgendwie schon eigentlich viele Jahre vor uns hergeschoben haben, musste jetzt auf Biegen und Brechen kurzfristig passieren, weil wir eben im Krisenmanagement drin waren. Ja, und da müssen wir jetzt halt evaluieren, was hat davon gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt, was nehmen wir weiter mit in die Zeit nach Corona.
Jetzt kommen wir mal weg von den Studierenden hin zu den Arbeitsbedingungen der Beschäftigten an der Universität, nämlich vor allem in Forschung und Wissenschaft. Wie möchte die FDP den Beschäftigten in der Forschung und Wissenschaft zukünftig mehr Sicherheit geben?
Ja, das ist ein großes Thema. Ich bin Hanna etc. ist eine sehr große Diskussion, die ich auch selber mitbekomme. Ich arbeite ja auch hier an der Uni, an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät als SHK. Deswegen möchten wir als FDP im Land Nordrhein-Westfalen, möchten wir für unbefristete Aufgaben auch unbefristete Stellen schaffen.
Was sind unbefristete Aufgaben in dem Fall?
Zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel sehen, wir haben eine Assistenzstelle bei einer Professur, die wird immer besetzt, wird aber immer wieder befristet. Ja, solche Angelegenheiten zum Beispiel. Da wollen wir unbefristete Stellen schaffen. Das ist die Handhabe, die Landesregierung hat. Wir wollen aber auch natürlich nicht ganz weg mit den befristeten Stellen, weil wir natürlich auch Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern eine Chance geben wollen, in das System reinzukommen. Das haben wir gesehen, akademische Räte, das gab es noch bis vor wenigen Jahrzehnten, wurden die noch verbeamtet. Das war ein bisschen träge häufig. Das war keine Cutting-Edge-Forschung, die da passiert ist. Da müssen wir, glaube ich, einen Mittelweg finden. Aber klar ist für uns auch, wir wollen mehr unbefristete Stellen schaffen. Gerade im internationalen Vergleich sieht man ja, wenn man das vergleicht mit den Vereinigten Staaten, mit den UK, anderen Ländern, die auf so einem wissenschaftlichen Niveau sind, wo wir gerne hinwollen würden. Die haben mehr unbefristete Stellen und die leisten auch forschungstechnisch richtig was. Die leisten forschungstechnisch auch mehr als wir in Deutschland.
Die SPD fordert ganz klar, dass es eine Entfristung aller Stellen gibt, wo sich promovierte Personen drauf befinden. Diese Forderung höre ich da jetzt noch nicht so klar raus. Warum halten Sie denn persönlich für befristete Verträge für überhaupt notwendig? Sie haben jetzt gesagt, dass junge AkademikerInnen nachrücken können. Aber gegen dieses Argument der Verstopfung spricht ja irgendwie auch, dass es einfach keinen Druck geben darf in der Wissenschaft. Thema Publication Bias. Es gibt das Problem, dass WissenschaftlerInnen publizieren, weil sie den Druck haben und Druck spüren und deswegen nicht mehr sauber Wissenschaft betreiben. Sehen Sie da keine Gefahr drin?
Ähm, ich, ich glaube, da muss man wie bei allem abwägen. Ich glaube, wie gesagt, wir dürfen da nicht in eine Welt hinkommen, wo sich Wissenschaftler auch komplett, wenn sie promoviert sind, als Postdoc irgendwo angestellt sind, direkt auf einer unbefristeten Stelle zurücklehnen können. Wir brauchen schon eine gewisse Art von Druck da auch
bei Wissenschaftlern. Aber wer in die Forschung und wer in die Wissenschaft geht, der hat ja eine gewisse intrinsische Motivation. Man muss ja nicht alle unter Generalverdacht stellen und sagen, die lehnen sich dann zurück, wenn sie eine unbefristete Stelle haben.
Ich glaube, dass wenn wir dahin kommen, dass wir mehr unbefristete Stellen schaffen, da auch weiterhin aber eine Mischung haben, dass das dann ein guter Mittelweg ist, aus einem gewissen Druck, einem gewissen Wettbewerb, den wir weiterhin haben, aber auch einem Teil, der halt eben unbefristet ist, wofür wir uns natürlich durchaus einsetzen. Alle Postdoc-Stellen, wie Sie das gerade gesagt haben, was die SPD fordert, zu entfristen, das halten wir nicht für sinnvoll, weil es da sicherlich auch projektbezogene Stellen gibt, die sinnvoll auch befristet sind. Da dann alle Stellen als unbefristete Stellen zu schaffen, das ist nicht sinnvoll. Das können wir uns auch einfach nicht leisten als Volkswirtschaft. Ja, da so realistisch müssen wir auch einfach mal sehen. Wir brauchen halt auch Leute, ich habe eben selber gesagt, ich bin ständische Hilfskraft, ne? Ich finde Wissenschaft total interessant, aber wir brauchen halt auch eben Leute, die in die Wirtschaft reingehen, die aus dem Lehramtsstudium in die Schulen reingehen. Ja, das brauchen wir auch.
Thema studentische Hilfskraft, Sie sind selbst studentische Hilfskraft. Da gibt es jetzt auch die Forderung von der SPD zum Beispiel, dass alle studentischen Hilfskräfte unter einen Tarifvertrag gestellt werden sollten. Finden Sie das eine gute Idee?
Also es ist ja so, dass es bei den studentischen Hilfskräften nicht so ist, dass ich mit der Professorin oder dem Professor, wo ich angestellt bin als SHK, das irgendwie so individuell aushandle, meinen Lohn. Der ist ja über die gesamte Universität hinweg, ist der ja geregelt durch einen Beschluss oder durch eine Verordnung des Rektors ist das dann, glaube ich. Deswegen sehe ich da jetzt irgendwie nicht den großen Bedarf. Also Tarifverträge schließt man ja eigentlich, weil man sagt, oh, hier besteht irgendwie eine Ungleichheit, wir brauchen da irgendwie bessere Arbeitsbedingungen, weil die auch ungleich behandelt werden. Wir müssen da als Studentenschaft geschlossen auftreten. In dem Fall sehe ich jetzt den Bedarf nicht, bin dem aber grundsätzlich aufgeschlossen. Also Tarifautonomie ist was, wo wir als FDP auch sagen, auch nicht nur an der Uni für studentische Hilfskräfte, sondern auch insgesamt, wo wir sagen, dass die Gewerkschaften haben da durchaus auch eine sinnvolle Rolle. Ja.
Was würden Sie sagen, hat Ihre Partei in den letzten 4 Jahren für Studierende in NRW oder für Beschäftigte an Universitäten in NRW erreicht?
Ich glaube, dass wir, meine Partei natürlich immer in Kombination mit der CDU, ja, das verantwortliche Ministerium Ressort lag bei der CDU. Ich glaube aber, dass da, habe ich eben schon hervorgehoben, die Verordnung für die Hochschulen während Corona ein wichtiges Symbol war, was auch bundesweit eine Vorreiterrolle hatte, dass wir den Hochschulen da Rechtssicherheit gegeben haben, direkt handeln zu können, den Betrieb auf online umzustellen, auf einen sicheren Betrieb umzustellen. Ich glaube, das ist an der Stelle besonders hervorzuheben.
Gleichzeitig gab es die, ich will fast sagen, Skandale um die Bildungsministerin Yvonne Gebauer. Ich weiß, die ist nicht zuständig für Studierende und auch nicht zuständig für Hochschulen. Trotzdem viele...
Welche Skandale denn?
Naja, also zum ersten Mal geht es ja darum, dass es eine Forderung gab, sowohl von der SPD als auch von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft nach Rücktritt. Das ist jetzt nicht üblich. Das hat man nicht bei jeder Bildungsministerin in NRW bis jetzt gehabt. Wie wollen Sie die ErstwählerInnen, die es jetzt gibt, die Yvonne Gebauer vielleicht noch aus ihrer Schulzeit kennen, davon überzeugen, trotzdem die FDP zu wählen?
Ich habe ja selber einen in Anführungsstrichen Corona-Abi gemacht 2020. Ich war also einer der Hauptleidenden, wenn man das so sagen kann.
Aber unter der Bildungspolitik von Yvonne Gebauer?
Was die GEW immer sagt, ich möchte das aber hier kurz verteidigen, weil was ist denn der Hauptkritikpunkt, wenn man dann konkret nachfragt, was ist denn genau Schlechtes passiert? Und da kommt dann als erstes diese Schulmail-Geschichte. Ja? Das hört man von Schulleitern, von Gewerkschaftsvertretern, insbesondere von Gewerkschaftsvertretern und Vertretern der SPD und der Grünen. Und dass die gesagt haben, ja, dann kam irgendwie gefühlt Sonntagabend, kamen dann die Schulmails für was wir bis Montag umsetzen mussten, gefühlt über Nacht. Wenn man da einen Faktencheck macht und ganz einfach mal überprüft, stimmt das überhaupt? Dann stimmt das einfach nicht. Ja. In dieser gesamten Corona-Zeit wurden über 90 Schulmails verschickt, die einen Corona-Bezug hatten. Und von denen wurden nur 4 an einem Freitag versendet, die dann gleichzeitig einen Bezug auf den Montag danach hatten. Ja, und diese 4 Mails, die mussten an dem Freitag versendet werden, weil die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag einen Beschluss gefasst hat, der dann kurzfristig umgesetzt wurde. Und interessant bei der ganzen Geschichte, Kritik an der Corona-Politik der Bildungsministerien ist ja, in jedem Bundesland hat die Opposition das Gleiche kritisiert an den Bildungsministerinnen und Bildungsministern wie in NRW.
Ja, Rücktrittsforderungen gab es aber nicht in jedem Bundesland.
Rücktrittsforderungen gab es nicht. Ich glaube, das hängt dann auch damit zusammen, dass wir jetzt auch Landtagswahl haben und die Gewerkschaften durchaus dann auch politische Kampagnen gezielt fahren. Da bin ich schon auch überzeugt von. Aber die FDP hat in Bayern zwischen der Opposition ähnliche Sachen kritisiert wie die Grünen, SPD hier. Ich glaube, es ist einfach so, alle Bildungsministerinnen und Bildungsminister hatten die Torte im Land. Es war sehr, sehr schwierig, alle zufriedenzustellen. Mal war es zu viel Maske, mal war es zu wenig Maske. Schulen auf, Schulen zu. Alle waren unzufrieden, egal was man gemacht hat. Ich glaube aber, und wenn ich dann zum Schluss noch ein kurzes Plädoyer bringen darf für die Schulpolitik, für das Krisenmanagement, ich glaube aber, dass wir da einen guten Mittelweg gewählt haben, dass wir versucht haben, die Schulen verantwortungsvoll offen zu lassen, weil jetzt auch gerade die Studien, die jetzt rausgekommen sind in den letzten Wochen, zeigen, insbesondere für ganz kleine Kinder, insbesondere für Kinder aus bildungsfernen Haushalten, hatte das immense Auswirkungen darauf, dass die Schule zu war. Ja, wurde extrem wenig gelernt, wurde extrem wenig mitgenommen. Und das hat uns auch nochmal bestätigt in diesem Kurs, dass wir gesagt haben, wir streben an, die Schulen auch offen zu halten.
Ich möchte noch zu einer letzten Sache kommen, und zwar auf abgeordnetenwatch.de. Da haben sie folgende Aussage nicht zugestimmt. Und zwar, es soll sichtbar werden, welche Unternehmen und Organisationen an Gesetzentwürfen mitgewirkt haben. Das nennt man den legislativen Fußabdruck. Sie haben das dort nicht begründet. Warum haben Sie da was gegen mehr Transparenz im Gesetzgebungsverfahren?
Ich habe das abgewiesen aus dem Grund, weil ich das irgendwie für eine Unterstellung halte. Einfach die Frage, welche an den Gesetzesentwürfen mitgewirkt haben. Das füttert irgendwie so ein Narrativ, dass dann die bösen Lobbyisten eigentlich schon im Kanzleramt oder in den Ministerien drin sitzen und für die Politiker die Gesetzesentwürfe schreiben.
Sind Unternehmen und Organisationen nie an Gesetzesentwürfen beteiligt?
Unternehmen und Gesetzesentwürfe sind natürlich im Rahmen von Anhörungen oder auch von individuellen Gesprächen als Interessenvertreter beteiligt. Aber das gilt ja für alle Interessensvertreter.
Aber warum das dann nicht transparent machen?
Ich glaube einfach, und deswegen habe ich das zurückgewiesen, weil das so ein Demokratieverdrossenheitsnarrativ gestärkt hat. So kam mir das in dem Moment vor. Wir können gerne darüber reden, wie wir mehr Transparenz schaffen, aber ich habe das auch häufig so mitgenommen in Gesprächen, auch mit Bürgerinnen und Bürgern, dass viele sagen, ja, das machen doch eh die Lobbyisten irgendwie mit den Politikern unter sich aus, die großen Konzerne. Diese Formulierung, wie sie da jetzt so stand, konnte ich einfach nicht zustimmen. Ja, Arbeit an Gesetzen. Ich finde, es ist wichtig, dass Interessensvertreter, sei es jetzt von Gewerkschaften, sei es von irgendwelchen Wissenschaftsverbänden, aber auch natürlich Industrieverbände, im Entscheidungsprozess in unserem Land mitwirken. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Demokratie und einige der wichtigsten Lobbyverbände sind auch grüne oder linke Lobbyverbände, wenn wir uns die riesigen Gewerkschaften angucken. Ja, DGB, Verdi, GEW, wenn wir uns Verband Erneuerbare Energien angucken, ja, das sind ganz, ganz wichtige Lobbyvertreter.
Die werden dann ja auch alle in diesem legislativen Fußabdruck zu finden. Dann könnte man das ja einfach nachweisen.
Ja, wie gesagt, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin da offen darüber zu reden, wie man da mehr Transparenz schafft. Nur in dem, auf Abgeordnetenwatch, auf diese Frage konnte ich einfach nicht Ja sagen, okay. weil ich diese Frage sehr, sehr unglücklich formuliert fand in dem Fall.
Okay. Dann habe ich die letzte Frage an Sie. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in den Landtag einziehen, ist wegen Ihres Listenplatzes und auch der Tatsache, dass Sie in Ihrem Wahlkreis oder dass in Ihrem Wahlkreis noch nie ein Direktmandat an die FDP gegeben wurde, nicht besonders groß. Wie würde Ihre politische Karriere jetzt ohne Landtag weitergehen? Sie sind noch sehr jung. Was haben Sie dann, hätten Sie dann vor?
Ich bin nicht jemand, der sagt, politische Karriere, ich muss jetzt irgendwie in ein Parlament kommen, auf Biegen und Brechen. Ich möchte fertig studieren, habe ein Lehramtsstudium, bin sehr, sehr interessiert daran, erstmal im Stadtrat weiterzuarbeiten, die Schulpolitik da zu verbessern, für ein gerechteres Schulsystem zu sorgen und das Gleiche auch hoffentlich aus der Schule heraus als Lehrkraft zu machen. Und das ist erstmal mein Plan. Ich werde mich sicherlich weiterhin ehrenamtlich politisch betätigen habe jetzt aber nicht so eine Ambition, dass ich sage, ich muss unbedingt jetzt in ein Parlament. Ich möchte auch erstmal ein bisschen in die richtige Welt hinaus und da ein bisschen Erfahrung sammeln. Ja.
Vielen Dank, Herr Knauf, dass Sie sich unseren Fragen gestellt haben und sich die Zeit genommen haben. Dann alles Gute.
Auf Wiedersehen.